Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jede originelle Serie ist ein Fest oder kurz Josef. Wir befassen uns heute mit der ersten Staffel The Last of Us. Und wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, sondern auch den Mann, der noch geschockter vom Nagelsmann aus beim FC Bayern war als von The Last of Us.
Zu früh, Thorsten, aber ja, Mammon Luna.
Und die Frau, die das Outfit von Joel deutlich eleganter findet als den Frack, den Campino beim Empfang von König Charles III. Trug.
Maggie Hilfsrisotto.
König Charles ist auch noch nicht so richtig drin, oder? Man sagt immer noch Prinz Charles.
Das hört
Also
sich auf
denkt es
jeden Fall
zumindest.
komisch an.
Es hört sich sehr komisch an. Ja, wie gesagt, wir beschäftigen uns heute nochmal mit Staffel 1 von The Last of Us. Wir haben das schon getan in einzelnen Folgen, wollen aber heute einerseits einen spoilerfreien Überblick über die Serie geben für alle Leute, die noch unentschlossen sind und ja, einfach so eine kleine Entscheidungshilfe haben wollen, ob sie jetzt von ihrer ganzen Watchlist jetzt vielleicht The Last of Us ein bisschen weiter nach oben oder nach unten setzen. Deswegen werden wir uns im ersten Teil damit beschäftigen. Also jeder, der The Last of Us noch nicht gesehen hat, kann durchaus die ersten paar Minuten mithören, weil wir da darauf achten werden, dass wir nichts spoilern. Ein bisschen was müssen wir erzählen, aber wir werden nicht in die Handlung eingehen. Aber ich denke, man sollte zumindest wissen, worum es geht. Wenn man da schon Angst vor hat, vor Spoilern, dann ist die Folge eh nichts für einen. Und im zweiten Teil werden wir die ganze Staffel nochmal rekapitulieren, indem wir uns unsere Flops und unsere Top 5 Dinge, die in der Serie vorgefallen sind, oder Schauspieler, wie auch immer, da gab es keine Vorgabe, in dem wir die vorstellen und da quasi vielleicht dann auch nochmal ein Gesamtfazit ziehen und vielleicht einen kleinen Ausblick, was wir uns vielleicht von den weiteren Staffeln erhoffen. Aber dann würde ich sagen,
Bevor
steigen wir
wir
mal
starten,
ganz, ja.
stellst du dich vielleicht noch vor.
Ach so. Mein Name ist Thorsten Fungus. Stimmt, ich bin Thorsten. Richtig, die Stimme, die am Anfang zu hören war, richtig. Das habe ich natürlich vergessen. Dann können wir aber trotzdem jetzt starten in den ersten Teil. Wie gesagt, der ist spoilerfrei, überhaupt keine Gefahr. Jeder, der vielleicht ein bisschen Interesse an The Last of Us hat, kann jetzt noch dabei sein. Also, ich machen wir mal kurz ein paar Eckdaten. The Last of Us ist eben eine Show, die von HBO produziert wurde und in diesem Jahr 2023 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Das war auch in Deutschland der Ausstrahltermin. Also eigentlich, wenn die Folge in den USA zu sehen war, konnte man sie auch gleich jetzt sehen. Und es basiert auf dem Videospiel, ist glaube ich, war bis vor kurzem ein PlayStation-Exklusivtitel, lese ich, aber jetzt gibt es ihn auch für den PC, das eben auch The Last of Us heißt. Und von der Firma Naughty Dog ist und von vielen Leuten, oder ich habe es schon öfters in sehr vielen Bestenlisten gesehen, so eins der besten Videospiele aller Zeiten. Und jetzt hat man sich an die Aufgabe eben gesetzt, das eben als Serie umzusetzen. Und das hat vor allem Neil Druckmann gemacht, der auch einer der Creators ist von dem Computerspiel. Und der andere hieß Craig Mazin und der hat unter anderem an der Serie Tschernobyl mitgearbeitet, die ja auch sehr bekannt war. In den Hauptrollen zu sehen sind Pedro Pascal und Bella Ramsey, die man beide unter anderem aus Game of Thrones kennt. Pedro Pascal kennt man auch von The Mandalorian, auch wenn man ihn da nicht sieht. Und ja, gibt es noch weitere Schauspieler, die im Laufe der Serie vorkommen, aber das sind so unsere Hauptdarsteller. Und Maggie, wenn du jetzt kurz mal was zu der Serie sagen müsstest, worum geht's denn in The Last of Us? Maggie guckt so, ich habe eigentlich letzte Woche sie darauf vorbereitet.
Ja, und ich versuche mich kurz zu fassen, was finde ich gar nicht so einfach ist, spoilerfrei sich da irgendwie kurz zu fassen. Also, wie du hast es schon gesagt, hast, stehen da zwei Hauptcharaktere im Mittelpunkt. Joel ist ein älterer Mann und Ellie ist ungefähr so 14 Jahre, glaube ich, wenn ich, ja, roundabout. Und wir befinden uns primär im Jahr 2023 in einer postapokalyptischen Welt, kann man so sagen. 20 Jahre zuvor, also im Jahr 2003, ist auf der Welt ein Pilz ausgebrochen, der die Menschen, ich würde mal sagen, zu Zombies macht, um es mal irgendwie vereinfacht auszudrücken. Und ja, im Jahr 2023, in dem die Haupthandlung der Serie und auch vom Videospiel spielt, ja, haben sich die Menschen in verschiedenen einzelnen Städten Orten verbarrikadiert und eigentlich herrscht im Großen und Ganzen in den meisten dieser Orte die Militärdiktatur Fedra. Es gibt aber auch noch so eine revolutionäre Gruppe, würde ich es mal nennen, die Fireflies. Und es stellt sich relativ schnell heraus, und ich glaube, das ist etwas, was man zur Grundhandlung auf jeden Fall sagen muss, dass Ellie immun gegen den Pilz ist. Und die Fireflies greifen sie auf und möchten eben aus Ellie einen Impfstoff entwickeln und beauftragen dann Joel, Ellie in eine andere Stadt zu bringen, wo sich ein Hauptquartier in einem Krankenhaus der Fireflies befindet. Und die Serie dreht sich eigentlich dann im Großen und Ganzen darum, dass wir die beiden begleiten, wie sie von der einen Stadt versuchen, zu diesem anderen Standort zu kommen und ja, welchen Widrigkeiten sie in dieser Zeit begegnen.
Ja. Das
im Großen und Ganzen.
Das kann man im Wesentlichen so zusammenfassen. Da war jetzt auch nichts eigentlich dabei, was nicht in der Folgenbeschreibung von der ersten Folge steht.
Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt, dass wir drei Personen folgen. Joel, Ellie und Tess. Und genau, sie auf ihren Abenteuern begleiten. Einige länger, andere kürzer, aber...
Ja.
Ja.
Das kann man noch dazu sagen. Mammon, was würdest du denn sagen, in welchem Genre wir uns so befinden?
Ja, also postapokalyptische Dystopie. Ansonsten sind wir zwar im Zombie-Genre, obwohl wir keine eigentlichen Zombies haben, wobei auch die Zombies bei The Walking Dead jetzt keine Toten sind, die aus den Gräbern wieder aufsteigen, sondern auch die sind durch ein Virus mutiert. Also würde ich sagen, ja, Zombie-Apokalypse. Aber wir haben halt auch viele Aspekte einer Dystopie mit drin. Also was passiert, wenn die Ordnung, die wir jetzt so kennen, zusammenbricht? Also was bringt es in den Menschen heraus? Wie organisieren wir uns oder wie funktioniert Gesellschaft dann noch? Und ja, da haben wir ja verschiedene Versionen gesehen. Also welche, wo dann die Militärdiktaturen funktioniert haben, welche, wo dann das gemeinsame Miteinander funktioniert hat. Auch Versionen, wo einzelne Menschen gesagt haben, damit möchte ich gar nichts zu tun haben. Lange vor der Zombie-Apokalypse. Und ja, so, es ist auf jeden Fall ein schönes Studium verschiedener Lebensweisen oder Arten miteinander zusammenzuleben.
Ja. Und ich würde, also von meiner Seite aus würde ich noch sagen, es geht schon mehr so in die Drama-Richtung, als das vielleicht bei anderen Zombie-Filmen oder Serien ist. Es gibt natürlich trotzdem Action und natürlich gibt es auch Schockmomente, aber es geht schon mehr um die, habt ihr auch angedeutet, so um die, einmal wie die Welt aussieht und auch um die zwischenmenschlichen Beziehungen, da geht es so ein bisschen mehr drum. Da die Frage mir schon gestellt wurde, kann ich auch mal dazu sagen, ja, man kann, also ich habe sie zumindest auch größtenteils mit einer relativ zart beseiteten Person zusammen gesehen. Da gibt es dann schon so ein paar Momente, wo man vielleicht mal ein bisschen schwerer durchatmen muss und ein bisschen sich auf die Lippen beißen muss. Aber ich finde, dass es trotzdem noch im Rahmen ist, selbst für Leute, die jetzt nicht jeden Tag 10 Horrorfilme gucken. Würdet ihr das unterstreichen?
Ja, schon. Ja. Wobei ich, glaube ich, da auch einfach nicht so empfindlich bin. Was hat es denn für eine offizielle Freigabe? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube, ab 16. Also bin mir da jetzt nicht so sicher, aber ich meine ab 16. Wobei da auch so ein paar Szenen dabei sind, also wo dann, sagen wir mal, kein Alter schützt sich vor einem grausamen Tod in dieser Serie. So ungefähr,
ja. Also natürlich passieren da auch, also sterben da auch Leute. Und das kann auch mal schockierend sein. Also das schon, aber ich fand jetzt grafisch hält sich noch in Grenzen. Es gibt aber so ein paar Szenen, die eher eklig sind. Also man sollte nicht dabei essen. Das war für mich so der Hauptfaktor.
Woran ich mich glimpflich nicht gehalten habe. Ich habe fast jedes Mal dabei gegessen. Also bei meinem Abendessenszeit dann.
Also ich fand, das ging eigentlich noch. Also eklig fand ich tatsächlich nur die eine Szene, wo wir dann einen infizierten Menschen sehen.
Nein. Ja.
Wo wir einen infizierten Menschen sehen, der sich im Endeffekt nicht mehr wehren kann. Da muss ich sagen, uiuiui. Aber ansonsten war es einfach nur brutal. Also bei vielen Szenen habe ich gedacht, boah, also diese Szene könnte auch aus einem 80er-Jahre Sylvester Stallone-Film sein. Mhm. Ja, also ich habe sehr oft schockiert dagestanden, ja.
Okay, das schon, ja, aber wie gesagt, also ich habe es von den Leuten, mit denen ich es, oder meiner Freundin, ja, erstmal mit meiner Freundin geguckt und die ist ja sonst nicht so da, so heiß drauf, aber die fand das auch noch handelbar zumindest. Vielleicht auch in dem Fall, weil es halt nicht einfach nur sinnlos ist, sondern meistens in irgendeiner Weise irgendwie motiviert ist. Also es ist jetzt kein, weiß nicht, Peter Jackson Braindead Film, wo einfach gesplattert wird bis zum geht nicht mehr, ohne großen Sinn und Verstand. Was natürlich unterhaltsam sein kann, aber da gibt es auch manche Leute, die halt sagen, naja, was soll das jetzt? Aber der Film heißt nicht umsonst Braindead. Also
da erinnere ich mich an ein Interview mit Quentin Tarantino, wo ihm dann auch die Frage gestellt wurde, warum gibt es so viele Gore-Elemente in deinen Filmen? Und er gemeint hat, weil es Spaß macht, Jan.
Because it's fucking fun, Jan. Ja. Ja. Genau. So, dann würde ich einfach nur noch mal kurz sagen, dass wir unseren Gesamteindruck so vorstellen. Also einfach nur kurz sagen, vielleicht Daumen hoch, Daumen runter oder wem würde man die Serie empfehlen? Und dann würde ich den spoilerfreien Teil hier beenden wollen. Und Maggie, du fängst an und sagst mal sowas so, wie hat sie dir denn gefallen, die Serie? Und
also von meiner Seite gibt es auf jeden Fall einen Daumen hoch. Mhm. Und ich habe sie bisher auch allen Menschen empfohlen als eine Serie, die ich zuletzt, also eine der besseren Serien, die ich zuletzt gesehen habe. So, ich hatte eigentlich jedes Mal mich drauf gefreut, oh, jetzt ist wieder Montag, jetzt kann ich mir eine neue Folge anschauen. Deswegen lautet mein Overall-Fazit auf jeden Fall sehenswert und auf jeden Fall geeignet für Leute, die so ein bisschen auf Dystopien stehen und ja, auch ja, ich bin ja auch, was sowas angeht, nah am Wasser gebaut und man, also wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt irgendwie nur was Feelgood-mäßiges haben, dann ist es natürlich eher nichts für einen. Aber wer gut unterhalten werden will und auch nichts dagegen hat, wenn halt mal eine Träne vergossen wird oder wenn man eben durch den Anblick so ein bisschen schockiert ist oder einen überraschenden Moment dann hat, der jetzt überraschend irgendwie rührend ist oder auch überraschend, okay, krass, what the fuck, was ist hier jetzt gerade los? Auf jeden Fall dann zu empfehlen.
Ja, Maman, was sagst du?
Ja, also von mir gibt es auch ein absolutes Daumen hoch. Also die Serie war wirklich sehr, sehr gut. Also sie hatte auch ihre Schwächephasen. Da kommen wir ja später in der Folge noch dazu. Man muss phasenweise vielleicht dranbleiben, aber wenn man jetzt alle Folgen gesehen hat, gibt es eine absolute Empfehlung. Die Serie ist aber auf jeden Fall nicht zu empfehlen für Fans des Zombie-Genres. Das haben wir ja öfter festgestellt. Also diese Splatter-Momente halten sich wirklich in Grenzen. Die werden wirklich portioniert eingesetzt, was ich persönlich sehr gut finde. Und zentrale Frage dieser Serie ist, was darf ich alles machen? Oder was rechtfertigt mein Überleben oder das Überleben meiner mir nahen Menschen? Und das finde ich ziemlich spannend. Also man verfolgt hier zwei Menschen. Also es gibt da nicht die Guten oder die Bösen, sondern man darf sich da selbst ein Bild von machen. Man verfolgt halt genau zwei und hat dann entsprechend auch Sympathien für sie. Aber selbst da ist es dann so, dass man dann auch wirklich jede Handlung so oder so beleuchten kann. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Also Fans von Dystopien und von eben dieser zentralen Frage, was ist alles erlaubt, um zu überleben, werden hier auf ihre Kosten kommen.
Ja, also ich kann mich dem Ganzen auch anschließen. Von mir gibt es auch insgesamt eine Empfehlung. Ich hatte ja nur so ein Problem eigentlich größtenteils so mit dem Hype. Der war dann ein bisschen größer für mich, als die Serie an sich war, aber ich finde schon, dass das eine Guck-Empfehlung ist. Gerade jetzt auch, wenn alle Folgen draußen sind, dann kann man die ja schnell hintereinander gucken. Und mit neun Folgen auch sehr gut portioniert, sage ich mal. Also kann man mal schnell weggucken. Aber ja, es ist keine Feelgood-Serie, das kann man wirklich sagen. Man geht da jetzt nicht raus und sagt, es fühlt sich irgendwie nach Folge zu Folge besser. Und wer natürlich sowas sucht, der sollte sich das nicht angucken. Ich habe mich so gefragt, ich kann es aber nicht beurteilen, weil ich das Spiel nicht gespielt habe. Also Leute, die das Spiel gespielt haben, die werden die Serie schon kennen und schon geguckt haben, vermutlich. Aber ich überlege, wenn man jetzt davor steht, soll ich jetzt das Spiel spielen oder die Serie gucken, das kann ich halt nicht beantworten. Was ich aber gehört habe, ist, dass die Handlung schon ziemlich originalgetreu umgesetzt wurde. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, naja, ich möchte das Spiel spielen, ohne gespoilert zu sein, dann sollte man vielleicht erst das Spiel spielen. Aber und wenn einen das aber nicht stört, dann sollte man vielleicht erst die Serie gucken. Also ja, das ist vielleicht der einzige Hinweis, den ich noch geben kann. Ja, aber von mir gibt es natürlich auch einen Daumen hoch. Aber ich würde trotzdem nachfragen, was hast du denn sonst noch so alles auf deinem Stapel? Und würde vielleicht sagen, naja, guck dann doch erstmal lieber XY. Aber generell, wer Interesse hat, kann sie sich sehr gut angucken.
Ich habe es ja auch so gemacht, ich habe die Serie jetzt zuerst gesehen und werde jetzt die Zeit bis Staffel 2 überbrücken. Dann hoffe ich bis dahin auch das Spiel durchgespielt zu haben. Vielleicht sogar dann auch schon, wenn ich genug Zeit und Muße habe, eben The Last of Us 2, um dann diesmal dann das andersrum Erlebnis zu haben. Erst das Spiel, dann die Serie. Dann habe ich mich zwar für die Serie schon gespoilert, aber einen Tod muss man sterben.
Solange du es nicht so machst wie ich, der das falsche YouTube-Video mal wieder angeklickt hat.
ja, ich habe auch schon so Artikel gelesen. Ist immer ein bisschen doof, wenn man sowas liest. Hatte ich gerade noch einen Gedanken. Genau. Nochmal für alle Leute, die so Angst davor haben und das zu Recht, das hier ist wirklich eine gute Videospielumsetzung. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie das Videospiel umgesetzt wurde, aber das ist als Content trotzdem sehr gut. Also jetzt, es gibt ja kaum gute Verfilmungen von Videospielen. Und ich würde jetzt fast sogar sagen, dass das mit das Beste ist, was ich gesehen habe. So.
Ja gut, also der Fairness halber muss man sagen, wir haben diesen Podcast aufgenommen, bevor der Super Mario Film rauskam.
Ja. Ein Tetris-Film kommt jetzt auch noch, oder?
Stimmt,
Tetris?
Ja, aber da geht es ja um die Entstehung des Tetris.
Um die Entstehung, ja.
Ja, okay.
Stimmt, der Super Mario-Film. Ja, aber ich kenne natürlich den alten mit John Leguizamo und, wie ist der andere nochmal?
Bob Hoskins,
genau.
Ja, und Dennis Hopper in der Rolle seines Lebens. Ja,
Dennis Hopper als Bowser.
King Cooper. Ja, Bowser heißt er, stimmt, ja.
Ja. Ich glaube, er kann sein, dass er King Cooper heißt, aber ja, sehr nicht zu empfehlen. Also doch, irgendwie schon.
Ja, der war cool. Also hatte mit Super Mario halt nichts zu tun, aber ja.
Nee, ja. Genau, aber die Serie hat sehr viel mehr mit dem Spiel zu tun und ist vielleicht nicht nur, aber vielleicht auch deswegen, wie gesagt, eine der gelungeneren. Mir fällt halt keiner ein, die irgendwie daran kommt. Also wir hatten mal eine Folge mit Laszlo, damals noch, da haben wir über den Tomb Raider-Film geredet und da haben wir schon gesagt, könnte vielleicht die beste Verfilmung sein, aber die Konkurrenz ist halt nicht groß gewesen und das war auch nur so ein 6 von 10 Film. Also der mit Alicia Vikander.
Ich wollte gerade sagen.
Aber hat Uwe Boll nicht eine Zeit lang ganz viele Videospiele verfilmt?
Ja, aber also Postel ist okay. Ja. Aber der Rest, Far Cry mit Til Schweiger, nee. Und Alone in the Dark, grottenschlecht. Also nee, also der hat keinen guten Videospielfilm gedreht. Aber Darfur kann man sich angucken. Darfur ist ganz gut. Ist keine Videospielverfilmung, aber den fand ich tatsächlich ganz gut. Um jetzt mal völlig wegzugehen. Und die ganzen Resident Evil-Filme kann sich auch nicht angucken. Also Jakob, für die Leute, die uns seit Wir sind Movies verfolgen, Jakob ist ein großer Fan von den Resident Evil-Filmen, aber den nicht. Aber gut. Deswegen würde ich sagen, wir steigen jetzt gleich ein in unsere Flop 5 und unsere Top 5 und deswegen werde ich jetzt nochmal eine Spoilerwarnung aussprechen, denn wir werden jetzt vermutlich die gesamte Serie spoilen. Wir werden jetzt kein Blatt mehr vor den Mund nehmen, sondern frei von der Leber wegreden. Deswegen sollten jetzt alle abschalten, die noch nicht die Serie gesehen haben und ich bedanke mich aber trotzdem schon mal fürs Zuhören und hoffe, dass ihr uns wieder hört, wenn ihr die Serie zu Ende geguckt habt. Okay, wir kommen jetzt zu unseren Flop 5 und Top 5. Ich habe schon am Anfang ein bisschen erwähnt, dass wir da kein keine Vorgaben gegeben haben. Also ich kann jetzt, weiß nicht, könnte jetzt die Beleuchtung, könnte jetzt jemand nennen oder ein Schauspieler oder eine ganze Episode oder was weiß ich, ein Konzept. Da haben wir uns keine Vorgaben gegeben, damit auch jeder so ein bisschen seinen individuellen Blick irgendwie hat. Und wir werden da immer abwechselnd einen Flop-Kandidaten vorstellen und das reihum von uns dreien quasi machen. Und dann werden wir einen Top-Kandidaten auf derselben Position, Top 5, vorstellen und dann eben so schlangenmäßig immer hin und her gehen, bis wir dann quasi bei der Top 1 von uns dreien angekommen sind. Und dann würde ich mal sagen, also ihr seid, Maggie ist jetzt bei mir links auf dem Bildschirm, deswegen, Maggie, was ist denn deine Flop 5?
Meine Flop 5 läuft unter dem Titel Wo sind all die Menschen hin? Und zwar geht das um Folge 8, meine ich, also da, wo man in dieser Kannibalenstadt oder in diesem Kannibalenort ist. Ja. Und Ellie sich freigekämpft hat aus ihrer Gefangenschaft und dann gegen den Obermufti von denen, ich habe seinen Namen tatsächlich schon wieder vergessen.
David.
David, gegen David, ja, kämpft, kann man vielleicht sagen. Und dabei nicht leise ist, es wird ein komplettes Haus abgefackelt und das auch nicht gerade unauffällig. Und vorher wimmelte es da überall von Menschen, also wimmelte, aber da waren sehr viele Menschen in diesem Ort. Und da geht irgendwie die Post ab und keiner ist da. Also keiner ist irgendwie zu sehen, außer Ellie und David, der dabei stirbt. Und das hat auf jeden Fall meine Flop 5 geschafft. Ich habe mich da voll drüber aufgeregt.
Ein guter Punkt. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber ja. Ja, also hört euch die Folge dazu nochmal an. Ah nee, hört euch die 9. Folge an. Ich glaube, du warst gar nicht dabei, hast aber dann am Anfang der 9.
Ja,
Folge
meinen
gesagt.
Hass losgelassen.
Ja. Ich glaube, wir hatten es auch angesprochen, aber wir waren nicht ganz so hasserfüllt. Aber ja, das ist natürlich eine sehr spannende Szene gewesen. Ich hatte noch auf meiner Liste, habe ich aber vergessen, wie Joel dann am Ende zu ihr sagt, irgendwie so Baby Girl oder so. Und ich so dachte, das ist jetzt vielleicht der falsche Augenblick, wo sie gerade vergewaltigt wurde, irgendwie ein bisschen so. Aber
fast vergewaltigt.
Fast. Ja, ja, sie wurde ja schon fast. Schon einfach gut. Mammon, deine Flop 5.
Ja, also needs to be said. Und ich brauchte 5 Flops, also deswegen hat es jetzt das auf meine Liste geschafft. Die Kommentarspalten tatsächlich. Also so viele Kommentare zu den Folgen habe ich mir nicht angehört, aber es war dann schon immer so ein bisschen weinerlich von wegen, ja, jetzt haben sie das so ein bisschen anders umgesetzt als im Spiel. Da habe ich mir dann halt gedacht, naja, Szenen, wirklich entscheidende Szenen habe ich mir dann auch nochmal im Spiel angeschaut. Also auf YouTube kann man sich ja die Cutscenen anschauen. Die waren teilweise 1:1 umgesetzt und dann gab es halt so Sachen wie, was, Bill und Franks Beziehung war komplett anders in dem Spiel, das hat mir gar nicht gefallen. Oder diese Schauspielerin, der Klassiker, diese Schauspielerin ist im Spiel weiß und jetzt ist sie auf einmal schwarz und sowas. Also solche Kommentare finde ich eh komplett sinnlos, weil, naja gut, also für die Rolle ist es jetzt, ist die Hautfarbe egal. Also macht das irgendwie einen Unterschied? Und vor allem solche Sachen wie, Leute, versteht ihr nicht, dass das eine Adaption ist? Das heißt also, niemand hat gesagt, dass es 1:1 dieselbe Umsetzung ist. Und selbst wenn es dieselbe Umsetzung wäre, warum wollt ihr euch das dann angucken? Ihr schaut euch dieselbe Geschichte einfach nur nochmal an. Also, ja, das war dann halt so. Das fand ich teilweise belustigend, aber teilweise dachte ich mir auch so, was erwartet ihr?
Ja. Ja, das ist auch ein guter Punkt.
Ja, habe ich mich vollkommen fern von gehalten, weil ich mich versuche mittlerweile aus den meisten Kommentarspalten irgendwie fernzuhalten, weil ich mich immer drüber aufrege, über irgendwelche Leute, deren Meinung ich so absolut nicht teile. Und das macht mir dann zu viel schlechte Laune.
Aber trotzdem könnt ihr gerne hier bei YouTube unten kommentieren. Wir freuen uns über jeden Kommentar.
Ich lese mir da auch da nicht durch.
Wir lesen die auch alle. Also Maggie nicht, aber also, ich.
Ja.
Sind bisher noch
du
nicht
darfst
so viele.
Es dann auch noch moderieren, wenn es fies wird.
Ja, wir können ja, wenn wir irgendwann mal genug Kommentare haben, in ein paar Jahren, dann auch uns die besten Kommentare raussuchen und vielleicht die noch in einer Podcast-Folge besprechen.
Richtig, ja, und vielleicht auch so vorlesen, wie wir denken, der Typ gerade vorm Rechner saß oder die Frau.
Ja.
Ich habe tatsächlich etwas Verwandtes. Bei einer Flop 5 sind die Spielszenen. Und da meine ich so Szenen, wo man offensichtlich gemerkt hat, dass das eine Szene ist, die in einem Videospiel vorkommt, weil sie in einem Film so, also wo sie eins zu eins versucht haben, ein Rätsel oder eine Szene aus dem Spiel nachzustellen, die aber im Film ein bisschen komisch kommt. Zum Beispiel in der allerersten Folge werden sie getrennt voneinander, weil so ein Lastwagen dann auf einmal im Weg ist und dann rufen sie so über den Lastwagen hinweg, ey Tommy, ich komme nicht zu dir. Oder als Ellie sich hinter der Wand versteckt und irgendwie Joel die Tür aufmachen muss. Oder in der allerletzten Folge war das auch so, wie er ihr hochhilft und sie die Leiter runterhält und dann fallen lässt und so. Da gab es so ein paar einzelne Szenen, haben wir öfters mal angestellt, wo es so kam. Ja, okay, das haben sie jetzt reingenommen, weil es so ein Rätsel aus dem Spiel war oder eine Aufgabe, die man lösen muss, wo jetzt gar nicht so viel Action ist. Und das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen, weil ich das so gemerkt habe, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe. Aber ja, ist die Flop 5 ist jetzt nicht so ein großer Kritikpunkt.
Die Frage ist, ob das einem auffallen würde oder negativ auffallen würde, wenn man nicht wüsste, dass es eine Videospieladaption ist. Also, dass jemand eine Leiter runterfällt oder sowas. Ich frage mich, ob das einem tatsächlich auffallen würde, wenn man nicht wüsste, dass es auf einem Videospiel basiert.
Also, das mit der Wand ist mir tatsächlich erst aufgefallen, nachdem du das im Podcast erwähnt hast, Thorsten. Aber dann habe ich es auch gesehen. Also, es stimmt schon. Vielleicht braucht man auch so dann das Auge dafür. Aber, also, beim ersten Gucken hat es mich nicht gestört.
Nö, also, hat mich jetzt auch nicht nachhaltig erschüttert, aber ich hätte vielleicht eher Maggies Punkt nehmen sollen, aber der ist mir halt eingefallen. Genau, dann haben wir unsere Flop 5 durch. Kommen wir zur Top 5 und Maggie macht auch da den Anfang.
Ja, und ich habe mich hier für das Design der Pilzmenschen entschieden.
Das ist meine Top 4, eklige Pilzmenschen.
Ja, das fand ich wahnsinnig gelungen. Also es gibt ja so ein paar Szenen, also besonders bildlich sind mir diese Tentakeln noch im Blick, die einen so richtig den Schauer über ja, den ganzen Körper bringen lassen. Selbst wenn ich jetzt nur dran denke, kriege ich so eine Gänsehaut. Und das war auch schon mega gut gemacht in der ersten Folge, in der man Sarah sieht und im Hintergrund, wie sie dann schon den Mund öffnet und man merkt, irgendwas ist da irgendwie komisch mit ihr, wenn sie den Mund öffnet, die alte Frau. Und dann noch mehr, als Tess schon infiziert war und dann dieser Tentakel-Zungenkuss stattgefunden hat. Das war mega gut. Und auch, wie die verschiedenen Arten von Pilzmenschen dargestellt wurden. Also es gibt da ja unterschiedliche Formen und auch, wie die Klicker dann aussehen. Das fand ich mega gut gemacht. Ja.
Jo, das hat mir auch sehr gut gefallen. Wie gesagt, das ist meine Top 4 sogar. Ja, fand das Design auch von denen, die wir gesehen haben, ziemlich gut und halt vor allem ziemlich eklig und das war tatsächlich aber auch was Neuartiges so. Also habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Und ja, okay. Jetzt, wo ich ein bisschen mehr drüber nachdenke, wenn ich Prometheus den Film, da gibt es so ähnliche Viecher, aber nee, also die laufen halt nicht rum, aber da gibt es so eine Pflanze, die irgendwie so ähnlich Tentakel hat. Aber nö, fand ich ein sehr cooles Design und auch coole Ideen dabei. Ja. Mammon, deine Top 5. Sorry.
Ja, die Form der Adaption ist meine Top 5. Also ich finde es eigentlich ganz gut, sowas als Serie umzusetzen, weil wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es halt sehr wenige gute Film- oder Spieladaptionen gibt, was meiner Meinung nach einfach damit zu tun hat, dass man so ein Spiel, woran man 40 Stunden sitzt, versucht in einen 2-Stunden-Film zu quetschen und dann lässt man halt viele Sachen raus. Und dann hat man so ein bisschen den Game of Thrones-Effekt. Also viele Sachen kann man dann halt, muss man sich dann zusammenreimen oder man setzt darauf, dass die Leute, die ins Kino gehen, das Spiel gespielt haben. Und ja, da bleibt dann vieles auf der Strecke. Das kann sich im Film nicht so gut entwickeln. Wohingegen jetzt hier bei der Serie hat man dann zum einen 9 Stunden, wo man die Handlung erzählen kann, etwas aufbauen kann. Dann hat man zwischendurch auch mal eine Woche Pause, wo man nochmal alles Revue passieren lassen kann und so wächst dann eben das Erlebnis etwas mit von Woche zu Woche. Also von daher fand ich es ganz gut, dass sie sich dafür entschieden haben, eine Serie zu machen und keinen Film oder keinen keine Trilogie oder sonst irgendwas, sondern das war in der Form, finde ich, sehr gut umgesetzt.
Ja, tatsächlich, weiß nicht, wie viel Spielzeit das Spiel hat, aber
40 tatsächlich.
Tatsächlich 40, ja? Okay, krass. Ja, und da braucht man natürlich auch ein bisschen Zeit, um das zu erzählen oder das Feeling zumindest ein bisschen rüberzubringen, gerade eben, weil es ja so um die Gemeinschaft von Joe und Ellie geht, da tut man sich manchmal schwer, das in Filmen auch so rüberzubringen in der Spielzeit. Ja, meine Top 5 ist das Intro. Hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es immer wieder toll, wenn es kam. Und weil wir es so scheiße fanden, bei House of the Dragon, habe ich es hier mit reingenommen. Nee, also die Musik ist cool. Ich finde es, wie es aufgebaut ist, sehr stylisch. Und ja, tatsächlich hat mich das immer wieder in die... Also so dieser Effekt, so du hörst die ersten Zeilen, so dass der... die ersten Bilder kommen so rein und du denkst so, ja, jetzt habe ich richtig Bock, die Folge zu gucken. Das hat hier für mich auch sehr gut funktioniert. Und ja, Intro-Sequenz meiner Top 5.
Hatte ich tatsächlich auch im Kopf, hat es nicht in meine Top-Liste geschafft, wäre sonst am Ende bei mir, wenn das nicht sowieso aufgetaucht wäre, ein Honorable Mention gewesen. Weil fand ich nämlich auch immer super. Das hat einen so direkt eingestimmt, irgendwie, okay, jetzt geht's los. Dann habe ich mein Surround-System eingeschaltet, während die Musik lief. Und dann, ja, mich darauf eingestellt, dass mir mein Essen vielleicht zwischendurch nicht mehr ganz so gut schmeckt.
Maman, du hast geskippt, oder?
Ich fand es jetzt nicht so besonders. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich sehr oft geskippt. Also, beim ersten Mal war es richtig cool und naja, dann verändert sich nichts. Also es ist nicht so wie bei Game of Thrones, dass dann hier und da dann nochmal Pilze nach oben ragen oder Häuser miteinander verbinden. Und entsprechend, ja, irgendwann hat es mich ein bisschen genervt.
Okay, fair point. Flop 4, Maggie.
Flop 4 habe ich die Filler-Folgen genannt. Es gab immer mal wieder so Folgen, die sind, wie soll ich sagen, negativ herausgestochen. So. Da habe ich mir gedacht, oh, wenn das jetzt irgendwie so weitergeht, dann haben wir irgendwie nicht mehr, bin ich nicht mehr so engagiert dabei wie jetzt irgendwie davor. Also es war so ein bisschen Achterbahnfahrt manchmal. Es gab Folgen, die haben einen voll mitgerissen, da war man total emotional investiert in die Charaktere, in dem, was passiert ist. Und dann gab es wieder Folgen, wo man sich danach irgendwie so gedacht hat, Schulterzucken, ja, und nu? Okay. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Ja, kann man sicherlich auch in unseren einzelnen Recaps so ein bisschen raushören, dass wir manchmal so ein bisschen so gedacht haben, die Luft ist gerade ein bisschen raus, ja. Und dann aber hat man die nächste Folge angemacht, dann kam dieses geile Intro und hat gedacht, ja, geil.
Skip.
Okay. Mama, da ging es dir da auch ähnlich? Ja, ich glaube schon.
Ja, total. Ja.
Gut, Mama, deine Flop 4.
Meine Flop 4. So, jetzt mache ich meine Liste nochmal auf. Mein Flop 4 ist... Ja, das ist von Folge 8. Also, das Finale von Folge 8 war so abrupt, man musste ja halt die Handlung im Kannibalendorf zu Ende bringen, dass man dann halt sehr viele Handlungsstränge einfach verballert hat. Da war so viel mehr Potenzial drin, also vor allem mit David, da hat man einen super Villain, den man eine ganze Staffel hätte aufbauen können, in 10 Minuten kaputtgeschrieben und entsprechend hätte die Folge noch sehr, sehr viel stärker sein können, als sie war. Ich fand es ein bisschen enttäuschend. Also auch der Aspekt, dass auf einmal keine Menschen mehr im Dorf waren. Aber vor allem, dass man halt David am Ende so einen Comicbuchcharakter gemacht hat.
Ja. Also noch ein bisschen, bevor Maggie einsteigt mit ihrer Kritik an Folge 8, steigst du da, setzt du da schon mal an. Ja. Ja.
Ich hatte ja schon auf Flop 5 einen Teil von Folge 8.
Ja, richtig, aber du
bei dir bist auf die Menschen eingegangen, ja.
Du bist auf die Menschen,
also genau. Das unterstütze ich auch voll. Für mich ist es aber vor allem David, weil er wirklich am Anfang ein super Charakter war. Also wir haben diese tolle Szene mit ihm im Lagerfeuer mit Ellie, wo man wirklich sich also gefühlt mit den beiden ans Feuer setzt und so eine schöne, warme Atmosphäre hat und plötzlich zeigt er sein Genius am Lagerfeuer und wir fühlen uns ertappt und gleichzeitig in Gefahr. Also es war großartig geschrieben und gespielt und dann am Ende haut er einfach nur so Sachen raus wie, ja, ich will dich und du bist toll und ich könnte dir so viel geben und bleib da und jetzt will ich dich vergewaltigen. Okay. Bro, das ist quasi das zweite Date. Mach mal ein bisschen langsam.
Ja. Ja, bei mir kommt jetzt was ganz anderes. Meine Flop 4 ist die Giraffe. Und zwar eigentlich nicht die Giraffe an sich, weil die Giraffe, hat ja Marmon auch erwähnt, war echt. Und ich habe es mir auch nochmal angeguckt und die Giraffe sieht unfassbar echt aus. Aber alles andere in der Szene ist halt CGI.
Ja.
Und dadurch wirkt die Giraffe halt fake. Und das ist für mich ein epic Fail, dass du ein echtes Tier hast, was richtig geil aussieht, aber dann wirkt es irgendwie doch komisch, die Szene. Und wie gesagt, fake. Einfach weil, bis auf die Giraffe und die Schauspielerin, die da zu sehen ist, also Bella Ramsey, ist alles andere.
Ich glaube, halt. Pascal war auch nicht echt.
Ja, okay, der auch noch. Richtig. Ja, okay, die beiden Schauspieler und das Tier. Genau. Und das ist eine vertane Chance. Und ich habe schon von vielen gehört, dass es so ein krass geiler Moment im Spiel ist. Und ich habe die Ansätze gesehen, aber ich konnte nicht drüber hinweg, dass es komisch aussah.
Gut. Ich hätte auch niemals gedacht, dass das echte Giraffen sind. Also, ja.
Giraffen sehen aber auch immer so künstlich aus.
Giraffen sehen nicht echt aus.
Ja.
Aber blaue Zunge.
Der lange Hals. Diese lange Hals. Echt? Die haben blaue Zunge.
Also, ja, Zunge ja, aber blau, das wusste ich nicht.
Doch, die sind so. Also, so.
Sicher, dass sie nicht diese Lollipops bekommen haben vor der Szene.
Sie sind nicht azurblau, so, aber sie sind genau. Schon blau.
Schon so ein durchblutetes Blau, ja. Ja, Mammon, wir schenken dir mal eine Karte für den Zoo. Dann kannst du dir das angucken. Aber vielleicht bist du auch einfach moralisch dagegen, das kann ich auch verstehen.
Nö. Also, wenn ich nichts dafür bezahlen muss, unterstütze ich es ja auch nicht. Also.
Okay, aber sind wir schon wir sind bei Top 4, genau.
Top 4.
Ja, Maggie.
Ich habe dem die Überschrift gegeben, diese kleinen Verknüpfungen zur Realität. Also wir haben Ellie, die Periodenprodukte einsteckt. Maria oder wie auch immer sie hieß, hat ihr eine Menstruationstasse aufs Bett gelegt. Also es sind solche Dinge, die natürlich auch in der Apokalypse noch stattfinden. Frauen haben ihre Periode. So. Und auch so Dinge wie sie sind im Wald und verlieren die Orientierung, weil es ist halt ungefähr ein trüber Tag. Du kannst dich nicht an der Sonne orientieren, es ist grau. Also verläufst du dich irgendwie im Wald und weißt dann auch nicht mehr, in welche Richtung gehst du gerade, in welche Richtung bist du gestern gegangen und stapfst dann vielleicht tagelang in irgendeinem riesigen Wald rum und weißt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und ich finde diese kleinen Realitäts-Check-ins sozusagen mega. Also es hat mir total gut gefallen, weil man sich immer dachte, ja natürlich, also das ist genau das, was dir vielleicht dann neben all dem anderen Mist, der sowieso da ist, zusätzlich noch Sorgen bereitet.
Ja, haben wir auch an den entsprechenden Stellen erwähnt. Fand ich tatsächlich immer ganz nett, ja. Marmon. Flop 4.
Flop oder Top?
Top 4.
Top 4. Bin irgendwie verrutscht.
Kann er die Flop 4 auch nochmal.
Nee. Nochmal erwähnen.
Nochmal erwähnen, ja, genau. Also, ich könnte über die Flop-Liste ab jetzt wirklich tagelang sprechen. Werdet ihr bei der Flop 3 merken. Aber erstmal die Top 4. Der sparsame Einsatz von Fedra und den Pilzmenschen. Da muss ich sagen, ich habe in der ersten Folge gedacht, also nachdem wir den Prolog haben, oh okay, jetzt geht es um diese Militärdiktatur und wahrscheinlich werden wir sowas wie die Tribute von Panem haben, da werden wir den Kommissar der Admiral Snoke haben, den es dann gilt zu besiegen oder irgendwie sowas. Also ich hatte das Spiel ja nicht gespielt und entsprechend wusste ich auch nicht, wohin sich das entwickelt. Also da dachte ich dann, okay, jetzt kriegen wir diese Art von Dystopie präsentiert und das wäre auch sehr schnell langweilig geworden, weil in dieser Adaption dann Jennifer Lawrence gefehlt hätte, die dann ein bisschen Pep mit reingebracht hätte. Aber Fedra wird sehr oft erwähnt. Wir kriegen auch so ein bisschen die Aspekte des Lebens in diesem System gezeigt, auch durch Ellie. Aber gerade so viel, sodass wir dieses Konstrukt verstehen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Also es ist, sagen wir mal, so eine Ordnung im Hintergrund, die dann teilweise auch außer Gefecht gesetzt wird, wie zum Beispiel in der Quarantänezone, wo Catherine, also die Rose-Darstellerin, mit ihrer paramilitärischen Einheit lebt. Also genau. Dass man halt die Pilzmenschen wirklich ab und an sieht, aber sie dann die absolute Gefahr sind. Ich habe jetzt das Spiel auch gespielt und ich muss sagen, ich bin wieder super genervt von dem Spiel, weil alle 5 Minuten ist da irgendetwas. Entweder musst du vor dem Militär weglaufen oder du musst Pilzmenschen töten. Klar, es ist auch so, darum geht es auch in dem Spiel, aber es ist super nervig, weil es wird repetitiv. Du musst andauernd schleichen, du musst dich andauernd vor ihnen verstecken. Und ich glaube, wenn man das so in der Serie umgesetzt hätte, wäre es sauschnell langweilig geworden. Also dann hätte man auch keine 9 Stunden gebraucht, um die Geschichte zu erzählen. Und entsprechend, dass sie sich in der Serie auf andere Sachen konzentriert haben, das war für mich auch so eine große Stärke der Serie.
Stimme ich dir nicht hundertprozentig zu, kommt noch in meiner
Okay.
Flop-Liste.
Ja, ich tatsächlich habe da auch was, also was er dem widerspricht, aber
Ja, das ist
nur
die Rache
halt.
für das Intro, okay?
Das ist die Rache für das Intro, ja.
Ja.
Ja, meine Flop 4 und deswegen bin ich eben so ein bisschen durcheinander gekommen. War schon, weil das waren quasi die Pilzmenschen, das Design so, die ekligen
Die
Pilzmenschen,
Top
das war
4.
Maggies, das
Ja.
war, ja, genau, deswegen bin ich nochmal durcheinander gekommen. So, Maggie, deswegen kommst du zu Flop 3.
Genau, und da komme ich zu was oder jemanden, den Mammon gerade schon erwähnt hat, und das ist Kathleen Rose. Diese Person war wohl mal vollkommen überflüssig. Ich finde, ihr Charakter hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Also in dem Sinne, dass sie diese Hetzjagd auf Henry veranstaltet hat. Das mag ja als persönlicher Beweggrund noch vielleicht nachvollziehbar sein, weil Henry ihren Bruder verraten hat. Den Punkt gebe ich ihr, dann geh alleine auf diese Hetzjagd. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass sie diese komplette Menschenmasse, die in dieser Stadt die Fedra quasi entthront hat, dass die alle auf diese Agenda mit einspringen und sagen, ja, jetzt jagen wir diesen kleinen Jungen und seinen noch kleineren Bruder. Also was heißt kleinen Jungen? Aber diesen jungen Mann und seinen noch kleineren Bruder ist jetzt unser Staatsfeind Nummer eins, nachdem wir die Fedra irgendwie abgesägt haben. Wir haben ja auch keine anderen Probleme, wie wir später erfahren. Also fand ich vollkommen nicht nachvollziehbar, dass da die, dass das so funktioniert hat, oder ich habe es dieser Serie nicht abgekauft im Moment. Also, ja. Überflüssiger Charakter.
Die Schauspielerin hat auch nicht das geschafft, was Bryan Cranston geschafft hat, dass er ihn nicht mehr als Hal, sondern als Walter White wahrnimmt, sondern wir nennen sie immer noch Rose, weil sie bei Two and a Half Men halt Rose war. Und ja, konnte in ihrer Rolle als Kathleen uns da. Also die Schauspielerin kann ja, glaube ich, am wenigsten dafür, aber die Figur geschrieben hat, wie du schon erwähnt hast, Macht. Da hat für uns nicht so viel Sinn ergeben. Ja.
Ja, also da kann ich gerade mit einsteigen, das ist auch meine Flop 3. Ehrlicherweise war es meine Flop 2, aber ich dachte, damit es jetzt so ein bisschen passt, mache ich sie auch zur 3. Aber die Flop 2 passt auch gut zur 3, also von daher macht das jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ich fand, also jetzt nur Catherine an sich, ich fand diesen Charakter schrecklich. Also ich habe die Motivation nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sie jetzt die Anführerin dieser Revolution war. Ich fand die Schauspielerin auch grausig. Also klar, kann sie jetzt nichts dafür, dass sie wirklich sehr eindimensional geschrieben wurde. Aber ich habe mir die Serie auf Englisch angeschaut und sie versucht nicht mal, anders zu reden als Rose. Also ich, wenn sie in irgendeiner Szene angefangen hätte, beim Charlie wieder die kleinen Löffel abzulecken, hätte ich gesagt, ja, das passt zu ihr, weil so kenne ich sie auch. Oder sie hätte ihm die Testikel wieder an den Oberschenkel geklebt und dann den Arzt hinterher erschossen, weil er anscheinend Henry geholfen hat. Dann hätte ich gesagt, ja, so wie sie spielt, könnte das alles in einem Universum spielen. Vielleicht ist es auch Rose, die nach der Apokalypse sich ein neues Hobby gesucht hat, weil Charlie auch ein Pilzmensch geworden ist. Und also ich fand jeden Aspekt von ihr super nervig. Jedes Mal, wenn sie im Bild zu sehen war, habe ich gehofft, dass sie jemand erschießt oder dass sie von einem Pilzmenschen umgebracht wird. Und Gott sei Dank ist das dann auch irgendwann passiert. Und ja, ich muss sagen, das ist mit absolut großem Abstand der Tod, den ich am meisten gefeiert habe in dieser Serie. Und wir sollten nicht auf der Seite der Pilzmenschen sein.
Ja, ja.
Ja.
Dann mache ich das aber auch so wie du. Das ist eigentlich meine Flop 2, aber ich mache es zu meiner Flop 3. Ich habe so ein bisschen allgemeiner Antagonistenproblem. Ich finde, wir haben in der ganzen Serie nicht so geile Gegenspieler. David war tatsächlich der mit dem besten Ansatz, aber den haben sie dann halt am Ende verkackt. Wir sehen die Pilzmenschen nicht so oft. Hier Rose, Kathleen, das war auch nichts. Und auch in der letzten Folge fand ich jetzt, wie heißt sie nochmal von den Fireflies?
Marlene.
Das war halt mal jetzt auch für mich nicht so ein packender Gegenspieler. Auch wenn natürlich da ein bisschen so die Grenzen so ein bisschen verschwimmen, wer ist jetzt hier gut und böse. Also die würde ich fast noch rausnehmen. Aber ja. So diese großen Antagonisten, also David und Kathleen, die haben für mich überhaupt nicht funktioniert. Und die Fedra tatsächlich aber eigentlich auch nicht so als überwiegende Gefahr. Die waren für mich irgendwie auch wieder zu abwesend. Und wir haben so krasse, also wie du schon meintest, so ein David, der hätte so eine Staffel, er muss jetzt nicht die ganze Staffel prägen, aber wenn man so jemanden hätte, der irgendwie als Gegenspieler zwischen den beiden irgendwie mal ein bisschen Präsenz zeigt, dann hätte das irgendwie vielleicht besser funktioniert. Oder man hätte sie weg, also Kathleen hätte man auch weglassen können eigentlich.
Komplett, ja. Also.
Ja. Definitiv. Ja.
Also ich muss aber sagen, dass ich das an sich ganz stark fand. Also klar haben sie David dann verhunzt, den hätten sie dann auch komplett weglassen können. Oder sie hätten auch eine Folge in diesem Dorf sich aufhalten können und dann weiterziehen können, ohne dass es aufgelöst wird. Das wäre ja für mich auch in Ordnung gewesen. Ich finde, das ist so eine große Stärke der Serie, dass man dass sie uns eben in großen Teilen nicht niemanden gibt, den man als Held oder als Antagonisten sehen kann. Was ja dann auch so ein bisschen beim Ende mitspielt. Mhm. Da haben wir auch länger drüber gesprochen in unserem Podcast zur Folge. Und da hatte ich ja gesagt, dass so wie Joel sich durchs Krankenhaus bewegt, er ein bisschen wie der Antagonist dieser Serie gezeichnet wird. Also ja, würde ich gar nicht so als Problem sehen.
Ja, okay. Also das gebe ich dir, aber die beiden, die wir sehen, werden entweder verkackt oder waren einfach von Anfang an Müll.
Ja.
Ja. So, das war unsere Flop 3. Kommen wir zur Top 3 von Maggie.
Genau, und das ist bei mir die Rettung, in Anführungsstrichen. Joel hat es, glaube ich, nicht 1:1 so bezeichnet, aber naja, die Heilung vielleicht von dem Verlust von seiner Tochter. Also ich fand diesen Moment zwischen Joel und Ellie, als sie darüber gesprochen haben, dass er sich fast damals das Leben genommen hat, im letzten Moment noch weggezogen hat und dass halt 20 Jahre nicht dazu gereicht haben, vor diesen Verletzungen und vor diesem Verlust von seiner Tochter zu heilen und dass er jetzt, also es ging ja irgendwie darum, Zeit heilt alle Wunden, aber die Zeit hat das Ganze nicht geheilt, hat er ja dann so ausgedrückt, sondern es war eigentlich erst das Kennenlernen von ihnen und das die gemeinsame Reise zwischen den beiden, die ihm so ein bisschen Heilung verschafft haben. Und ich fand diesen ganzen Moment irgendwie zwischen den beiden ja rührend auf seine Art und Weise und sehr schön. Deswegen ist der in meinen Top 5 auf Platz 3 gelandet.
Mhm. Warum du guckst, skeptisch?
Nö, alles gut.
Okay.
Aber ja, so. Du hast sehr skeptisch geguckt. Wovon redet sie da? Überhaupt keine Ahnung.
Haben wir nicht komplett diese Stelle auch übersprungen, als wir das gerecapt haben? Ja, ja, und dann schießt er im Krankenhaus alle nieder. Da war doch was.
Ja, gut, das stimmt. Ja, nee, die Szene hatte auch wirklich eine große Tragweite für die Beziehung zwischen den beiden. Ich habe sie, mir fällt es jetzt auch gerade wieder ein, ja, aber ich habe sie beim Recap damals auch komplett übersprungen. Ich weiß auch nicht warum, weil ich sie auch wirklich sehr schön fand. Also auch so wie Joel es auflöst, dass er eben da sagt, dass er, also indirekt sagt, dass er froh ist, dass er Ellie getroffen hat. Ja. Also ja, also entsprechend kann ich dir da nur zustimmen. Also der kritische Blick war eher so ein zustimmender Blick, ja.
Ja, auf seine hölzerne Art und Weise hat er halt, war das so eine Liebeserklärung unter Freunden, würde ich jetzt mal sagen. Unter Weggefährten.
Ja, ja. Also es hätte nicht zu Joel gepasst, wenn er gesagt hätte, Zeit heilt nicht alle Wunden. Du tust das.
Ja. Oh Gott, wie cheesy das ist.
Ja. Okay, Mama, und deine Top 3.
Die Top 3 bei mir ist das Set-Design. Also wir befinden uns hier in einer postapokalyptischen Welt und ich muss sagen, vor allem in den Quarantänezonen finde ich das extrem gut umgesetzt. In der ganzen Serie duschen sich beide zweimal und man merkt beiden Schauspielerinnen oder beiden Figuren diese Erleichterung an, dass sie mal warmes Wasser haben und sich entspannen können, wieder regenerieren können. Also so, wie man es selber kennt, nur wahrscheinlich 10-mal besser, wenn man nach einem harten Tag duschen geht. Dazu noch, wenn man sich außerhalb der Städte bewegt, wenn man dann eben den Autobahnstau, der sich nie aufgelöst hat, sieht mit den Skeletten im Auto. Ich fand es extrem gut umgesetzt. Also ich habe nie so das Gefühl gehabt, dass man da in einer Kulisse ist, sondern so würde ich mir es auch vorstellen, wenn an irgendeinem Punkt auf der Karte seit 20 Jahren sich nichts bewegt hat. Mhm. Ja. Also Set-Design war extrem gut umgesetzt.
Ja, das ist bei mir gar nicht in den Kopf gekommen, aber stimme ich dir vollkommen zu. Ja.
Ja, bei mir war es im Kopf, aber als ich jetzt die Liste zusammengeschrieben habe, habe ich es offensichtlich vergessen. Also es war im Laufe der Woche, als ich mal in mich gegangen bin, war das auf jeden Fall auch mit einem Faktor. Ja, sehr schön. Ja, meine Top 3 ist das Ende der Folge mit Henry und Sam. Ich glaube, es ist die fünfte. Und zwar, also angefangen dabei, wie Ellie quasi sich um Sam so kümmert, also wie Sam ihr dann offenbart, so, ich wurde gebissen, also erstmal schon vorher natürlich das Ganze, aber auch dann, wie der Biss war, sie versucht das zu heilen und das klappt nicht, er geht auf sie los und Henry ist gezwungen, Sam zu töten und tötet dann sich selber. Tatsächlich der wahrscheinlich der größte Downer. Also für mich war es der größte Downer in der ganzen Serie. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist.
Auf jeden Fall eine emotional wahnsinnig packende Szene. Die hat es bei mir nicht in die Top 5 geschafft, aber ich habe auch lange drüber nachgedacht. Ich wollte jetzt nicht nur irgendwelche heftigen Tode damit aufnehmen in diese Liste. oder alle Momente, bei denen ich geheult habe, aber es war auf jeden Fall ein Moment, bei dem ich in dieser Serie geheult habe, weil das einem wahnsinnig nahe gegangen ist. Also mir ist das wahnsinnig nahe gegangen. Es war furchtbar anzuschauen. Und deswegen gut in dieser Serie.
Ja. Das hatten wir auch schon in der Folge. Ich habe ja auch, also was ich auch ganz gut fand, ist so diese Konsequenz. Wird jetzt nicht irgendwie so gesagt, so, Gott, ich kann ihn nicht umbringen, ist mein Bruder. Also das sehen wir schon, dass er zögert ein bisschen, aber er weiß auch ganz genau, okay, das ist jetzt einfach vorbei und knallt ihn halt ab und Wird es halt quasi auch ein bisschen selber machen, damit, also, dass ich das nicht abnehmen lassen. Und ja, aber gleichzeitig natürlich sehr schlimm und sehr emotional. Ja. Cool.
Es gibt auch diesen einen Film mit Gary Sinise, wo er auch sein, es ist sein, John Malkovich, der seinen Bruder spielt, der ein bisschen, also eine geistige Behinderung hat, der dann, also sind Tagelöhner, die dann, die irgendwo auf einem Feld arbeiten. Auf jeden Fall möchte dann eine wütende Meute den Bruder umbringen und bevor der Bruder gelyncht wird, nimmt sich Gary Sinise seine Waffe und schießt ihm in den Hinterkopf. Und ja, war so ein bisschen, war so ähnlich. Also wahrscheinlich ist dann durch Henry Kopf gegangen, wenn jemand schon meinen Bruder töten muss, dann will ich es selbst machen.
Also ich habe das einfach mal gegoogelt. Gary Sinise und John Malkovich und da kommt von Mäusen und Menschen, was glaube ich das eine Buchverfilmung sein, ja. Ist. Ja, auf Mice and Men von Steinbeck. Okay. Gut, dann sind wir glaube ich wieder bei den Flops. Flop 2, Maggie.
Ist Joels Wunderheilung. Also, ach,
das habe ich vergessen.
Ja,
er
stimmt.
Liegt über Tage vor sich hinsiechend in dieser Bude rum im Keller, ja, tagelang. Dann kriegt er zwei kleine Spritzen mit Penicillin in seinem Bauch, in eine Wunde, die sowieso, sag mal, sehr kritisch ist, dass man das überhaupt übersteht. Bei Tod oder Tötung Nummer 1 von den Leuten, die ihn da überfallen, muss er sich wirklich noch wahnsinnig anstrengen. Und die restlichen gehen ihm inklusive Folter und mehr Kilometermarsch im Anschluss super leicht von der Hand. Also, boah, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt. Das ist nochmal ein Teil dieser blödnachten Folge, der mich so richtig angepisst hat.
Ja, das stimmt. Ja, da kann ich dir zustimmen. Also,
das habe ich vergessen, ey.
Ja, tatsächlich. Also ich habe es ja Fakten checken lassen. Es bringt tatsächlich was, Penicillin da so in die Wunde reinzuschießen. Aber ja, es ist eine Blitzheilung. Also vielleicht hat Ellie offscreen noch einen Schamanentanz aufgeführt und der hat dann auch zur Heilung beigetragen. Man weiß es nicht. Also, ja.
Das ist ein verdammt guter Punkt. Ich habe es tatsächlich verdrängt. Das
Der ist übrigens so haarscharf am Platz 1.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bin auf Platz 1 gespannt. Ich bin auf Platz 1 gespannt. Ist es schlimmer als Gendrys Sprint quasi zur Wall zurück und dass dann Daenerys mit dem Drachen in Rekordzeit der Drache ist es?
Nee, das ist das Schlimmste. Das Allerschlimmste jemals. Du bist der Jüngste. Gib mir deine Axt, damit du nichts hast, womit du dich verteidigen kannst.
Ja. Gut, Mauern, was ist deine Flop 2?
Wie hieß die Stadt nochmal, in der Catherine das Horde war?
Kansas City.
Kansas City. Ich habe Salt Lake City mir aufgeschrieben. Die gesamte Handlung in Kansas City. Also die fand ich vom ersten Moment bis zum letzten dämlich. Also wir haben zwei Folgen darauf verschwendet. Zeit dort totzuschlagen. Vor allem, wenn man so einen Aspekt, den Aspekt mit Folge 8 noch betrachtet. Also wir haben zwei Folgen darauf verschwendet. Ich kann es nicht oft genug sagen. Also das Einzige, was in diesen zwei Folgen dann für uns wichtig war, war, dass Sam am Ende infiziert war und Henry ihn erschießen musste. Ansonsten ist nichts passiert, was so die Handlung vorangetrieben hat. Und gut, wir haben ein paar Pilzmenschen wieder gesehen, aber ich habe ja schon mal gesagt, für mich war das gar nicht so wichtig. Und ansonsten, aber ansonsten ist da einfach nichts passiert. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, was sind das für Menschen? Nicht mal die Fedras, also da ist mir sogar die Fedra lieber. Geht bitte. Oder Joel und Ellie, geht einfach aus dieser Stadt raus. Was macht ihr hier? Also, boah, es war super nervig und ich glaube, wenn Folge 6 dann auch noch so schlecht gewesen wäre, hätte ich auch mit der Serie aufgehört. Weil wir hatten eine sehr, sehr starke Folge 3. Danach war es ohnehin schon schwierig, die Handlung so weiterzuführen, dass sie diesem hohen Standard noch gerecht werden kann. Aber dass man dann so schlechte Folgen hinterher bekommt. Also es hat mir phasenweise die Lust an der Serie genommen. Also zum Glück kam dann Folge 6 und dann ging es auch wieder bergauf, aber Folge 4 und 5, also es waren 2 Stunden und
dann habe ich also auch das Ende nicht gekriegt von Folge 5.
Doch, doch, das fand ich, also ich glaube, wir haben damals über Folge 5 gesprochen.
Ja.
Er hatte dann gesagt, also eigentlich war es eine Beerdigung für mich, aber
ja,
dadurch, dass es halt so ein schockierendes Ende war, war ich dann, glaube ich, bei dem Firmenjubiläum oder bei der eigenen Hochzeit, weil es dann wirklich die Folge nochmal extrem aufgewertet hat. Aber Folge 4 war generell sehr schlecht und ja, Folge 5 bis aufs Ende eine absolute Katastrophe.
Ja. Ach, da gibt es übrigens auch so eine Szene, die wie in einem Videospiel ist, nämlich die mit dem Sniper-Turm. Und er schießt da rum. Das sah ja auch verdächtig nach Videospiel aus. Aber gut. Meine Flop 2 ist auch ein bisschen allgemeiner. Das wird auch die Flop 1 sein. Und ich habe es einfach die Segmentierung der Serie genannt. Und damit meine ich, wenn man mir diese, weiß nicht, knapp 9 Stunden Spielzeit vorgelegt hätte, hätte ich, glaube ich, die Serie an anderen Stellen, also die Folgen anders aufgeteilt und anders gecuttet, weil ich finde, dass das manchmal tatsächlich auch dem Pacing wehgetan hat. Schlimmstes Beispiel ist sicherlich, da kommen wir zu deiner Wunderheilung, da wo Joel am Ende der Folge unbedingt noch vom Pferd fallen muss, damit wir irgendwie so eine Art Cliffhanger haben, wo man locker damit hätte enden können, als er von Tommys Stadt mit Ellie wegreitet und dann in der nächsten Folge halt dieses Ganze auf dem Unicampus hat, wie er überfallen wird und dann in die David-Episode reinpacken. Und dass manche Folgen dann eben, also vor allen Dingen, warum es mich so stört, ist, dass sie ja überhaupt keine Scheu davor gehabt haben, die Folgen unterschiedlich lang zu machen. Also manche sind ja 78 Minuten lang und dann ist eine, die Staffelfinale ist 40 oder so. Also ja, das war jetzt nicht so, dass sie so die Sinneinheiten unbedingt so schneiden mussten, weil sie irgendwie immer 50 Minuten haben wollten. Nee, das war denen eigentlich relativ egal. Und dann haben sie teilweise, wie gesagt, wie ich finde, immer das Ende von der Folge verpasst. Oder dann den Anfang komisch gehabt. Und das hat mir so vom Pacing her, hat das eben manche Folgen auch ein bisschen, weiß nicht, kaputt gemacht. Da hatten wir dann eben so, also diese Kansas City-Folge tatsächlich auch, die hatte auch in der Mitte so eine relativ zähe Phase und so. Und da habe ich mich gefragt, warum. Also da finde ich, die hätten das besser aufteilen können, vielleicht ein paar Handlungsstränge zusammen und so. Und dafür war das für mich eben so vom Flow her irgendwie nicht rund. Aber vielleicht wollten sie das Videospiel da wieder perfekt umsetzen, weil da kann man auch manchmal, oh, jetzt muss ich essen gehen, jetzt muss ich unterbrechen mitten im Shootout, das ist jetzt gerade so spannend, aber gut, man kann erst nächste Woche weitersetzen. Da ist das ja auch so. Nee, also das hat mir tatsächlich, das fand ich sehr komisch, gerade wie gesagt, weil die Folgen auch so unterschiedlich lang sind alle.
Ja, also das gerade bei der Folge, die du auch erwähnt hast, hab ich mich auch danach gefragt, warum musste man ihn jetzt quasi da noch verletzen sozusagen? Das hat da nicht mehr so richtig reingepasst in den Rest der Folge.
Ja, vom Spannungsbogen her hat es auch so überhaupt nicht reingepasst, weil es hätte auch ein super Ende der Folge sein können, dass er doch mit Ellie die Stadt verlässt und sie dann gehen Sonnenuntergang reiten. Das hätte auch so ein bisschen was vom Western gehabt. Aber dann sehen wir noch so eine Szene, wie er ihr Schießen beibringt. Das wäre auch ein tolles Ende gewesen. Hätte dann schon nicht mehr zur Folge gepasst, aber dann brauchen wir den Cliffhanger, genau. Und entsprechend hat mich dann der Cliffhanger auch gar nicht mehr gepackt, weil ich schon eh abgeschaltet hatte und mich gefragt habe, wann ist es denn zu Ende? Also es waren dann eher 2 Post-Credit-Scenes, die man sich dann noch angeschaut hat.
Ja,
ja, genau. So, dann, das war unser Flop 2, kommen wir zur Top 2 von Maggie.
Ja, und meine Top 2 ist tatsächlich Teil von Folge 5. Warum bewegt sich hier eigentlich der Boden? Ich fand nämlich dann diese aufbrechende Wunde, wo dann all diese Pilzmenschen rausströmen, einfach richtig geil, muss ich sagen. Weil du hast da einen sehr guten Mix an Pilzmenschen gehabt. Plötzlich waren die zwischenmenschlichen Zwiste vollkommen vergessen, weil man hat jetzt irgendwie andere Priorität gehabt.
Es ging naja, außer für eine einzige Person.
Ja, die haben wir ja schon abgehakt. Ich fand das einfach eine richtig geile Action-Szene in der Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war ja auch das letzte Mal, dass wir überhaupt in der Serie einen größeren Auflauf an Pilzmenschen gesehen haben. Hatten wir in Folge 2 und jetzt dann in Folge 5. Und dazwischen sind sie höchstens mal vereinzelt noch aufgetaucht. Was Mammon ja auch ganz gut fand. Ja. Aber ich fand, also das hatte ich damals ja auch schon in der Folgenbesprechung gesagt, es hat mich so ein bisschen an Herr der Ringe und Helms Klamm erinnert, dass sie sich alle halt durch dieses eine Loch rausdrängen und ja, halt der Eiter aus der Wunde kommt, sozusagen. Fand ich richtig gut. Also ich hatte da richtig Spaß beim Zuschauen. Auch dieses kleine Pilzmenschenmädchen, was dann noch in dieses Auto reingekrabbelt ist und dann noch gegen diese Scheibe gesprungen ist und Ellie dann da irgendwie noch sich da von der entfernen musste. Mega gut. Also es hat mir richtig gut gefallen. Ja. Deswegen Top 2.
Ja. Auf jeden Fall eine schöne Action-Szene. Jo, Mammon, deine Top 2.
Also meine Top 2 ist Folge 3 tatsächlich. Also ja. Ja, also ich vermute mal.
Was ist bei dir auf Top 1, Mann, ey?
Ja, bin ich mal gespannt, ja.
Da kommt etwas noch Besseres. ja, also ihr stimmt mir anscheinend zu, weil das eure Top 1 ist. ich fand die Geschichte. Also ich fand die Geschichte eigentlich ganz cool und auch so den Zweck, den sie erfüllen soll. Und zwar soll uns gezeigt werden, was so in den 20 Jahren passiert ist mit der Welt. Eine richtig coole Umsetzung. Und eigentlich haben wir eigentlich eine Romanze, die dann so nebenbei erzählt wird, die dann aber ganz viel der Haupthandlung für diese Folge mit einnimmt. Und es ist wirklich schön geschrieben. Wir haben zwei sehr charismatische Schauspieler, die sehr lange nur zu zweit agieren und man nimmt ihnen zum einen die Rollen ab, dann die Beziehung, also die Chemie zwischen den beiden hat wirklich gut gestimmt. Dann werden noch so ein paar Easter Eggs mit eingebaut, also wir sehen Joel dann auch mit Tess kurz vorbeikommen und mit ihnen zu Abendessen ein Pärchenabend machen. Und dazu haben wir dann noch die Gefahr mit den abtrünnigen Menschen kurz gezeigt. Es ist super, also es ist wirklich super aufgebaut und auch das Ende ist einfach herzzerreißend. Also die Folge habe ich mir wirklich sehr oft und auch sehr, sehr gerne angeschaut, weil sie das auch so schön ruhig erzählt. Weil die Handlung sehr schön ruhig erzählt wird. Also von daher absolut großartig geschrieben. Trotz allem nicht meine Top 1, aber Top 2, das hat sie sich verdient, ja.
Ja, also ich habe meine Top 1 Bill und Frank genannt. Deswegen, also ich gehe da auch d'accord mit allem, was du gesagt hast. Nicht auch.
Ja, bei mir ist auch Top 1 unter der Überschrift die wunderbare Folge 3. Es war für mich dann die Messlatte wie jede andere Folge dieser der restlichen Staffel sozusagen. Es kam dann keine mehr so richtig ran für mich. Und es sind für mich zwei Szenen dieser Folge, die ich nochmal besonders rausziehen möchte. Das ist dieser Break dann zwischen, ich glaube, man hat vorher die Szene, wo die beiden miteinander im Bett landen und dann hat man diesen Cut in die Zukunft, wo sie aus dem Haus stürmen und gerade sich im Streit befinden. Ja. Und ich fand das so geil, diese Szene, dass man halt so eine natürliche Paarsituation, wo sie sich gefetzt haben, um eine Banalität in dieser postapokalyptischen Welt, einfach großartig, so toll. Und dann, wie du auch schon sagst, das Ende war halt einfach so ein Heartbreaker. Dieses Abendessen, das letzte gemeinsame Abendessen zwischen den beiden und der Moment, in dem dann Frank realisiert, dass Bill auch seinen Wein gespiked hat. Also, so krass einfach. Also, ich werde da schon wieder ganz emotional, wenn ich da nur drüber rede. Also, es war einfach so eine großartige Folge. Und allein für diese Folge empfehle ich Leuten, diese Serie anzuschauen.
Tatsächlich,
deswegen
ja.
Meine Top 1. So.
Ja, ich hatte noch die Szene, wo sie die Erdbeeren da anpflanzen.
Ja.
Oder angepflanzt haben. Ja, also Bill, Frank, jetzt nochmal wer, Frank hat sie angepflanzt und Bill überrascht Bill dann damit. Die Schauspieler Nick Offerman und Murray Bartlett, übrigens nochmal der Vollständigkeit halber, hat mir gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also war für mich auch das Highlight. Aber vielleicht, das ist tatsächlich auch so ein Beispiel für, was ich mit Segmentierung meinte, weil jetzt so an sich alleine funktioniert die Folge super, aber was sollte die in der, also so, so ein bisschen ist es schon komisch, dass du so eine, in Anführungsstrichen, Filler-Folge hast, so früh. Oder eben auch Folge 7, wo wir dann diesen Flashback mit Ellie haben. Also es ist irgendwie komisch aufgeteilt, einfach nur. Also nichts vielleicht gegen die Folge an sich.
Mit Bill und Frank.
Richtig, ja, das könnte man das tatsächlich schon machen.
Ja. Ja, aber also für mich jetzt hier eigentlich ganz gut funktioniert. Also eben, weil man so gesehen hat, was in den letzten 20 Jahren passiert ist und vor allem auch, was kurz nach dem Ausbruch passiert ist. Also wie dann die Menschen aus den Dörfern oder aus den Städten rausgefahren wurden, irgendwo hingebracht wurden und erschossen wurden. Also
ja, auch richtig krass.
Ja, dass dann das Militär von Haus zu Haus gegangen ist und die Menschen daraus gezerrt hat, das fand ich eigentlich ganz krass. Auch wie man dann halt, wie dann die Gefahr zu jeder Zeit waren. Also mit den Zombies hatte ich ja das Gefühl, ist der Bill super klargekommen, womit er zu kämpfen hat, waren die Menschen, die versucht haben, bei ihm einzudringen. Ja.
Ja. Ja.
Das wurde alles halt so ein bisschen nebenbei erzählt, aber entsprechend, also fand ich das eigentlich so ganz gut. Ja. Deswegen war es für mich auch keine Filler-Folge. Also,
ja, es ist schon richtig, aber es unterbricht halt doch irgendwie so dieses, was gerade ins Rollen gekommen ist, nämlich die Joel und Ellie Sponsette.
Ja.
Aber wie gesagt, also keine Kritik, dass es die Folge gibt, weil
nee.
War schon stabil. Aber es ist halt nicht meine Top
1. Es ist
nämlich nicht meine Top 2, sondern meine Top 1. Und deswegen sage ich jetzt was zu meiner Top 2. Und das ist einfach das Ende. Denn das haben wir auch in der jeweiligen Folge besprochen. Ich finde das Ende der Serie extrem gut. Also im Gegensatz zu, also das Ende der Staffel, ja. Also dieser Moment mit dieser offenen Frage zwischen Joel und Ellie, nachdem Joel eben diese ganzen Menschen da im Krankenhaus umgebracht hat, dass er sie auch noch belügt. Und gerade so mit diesem moralischen Dilemma, in dem er steckt oder wir auch irgendwie, ist es jetzt gut. Ist jetzt das Leben eines Einzelnen wichtiger als das Leben aller Menschen? Ist das, muss man nicht nachfragen, wenn man quasi so ein Opfer vornimmt und dass er sie quasi, dass diese Lüge im Raum steht und sie aber trotzdem in irgendeiner Weise jetzt so quasi, ja, nach Hause kann man nicht sagen, aber versuchen, eine Heimat zu finden. Hat mir extrem gut gefallen und das war irgendwie so der richtige Cut-off-Point einfach. Also das haben wir einfach gut getroffen und auch wenn die Folge komisch kurz war, war das eben trotzdem dann ein geniales Ende dann dafür. Und das ist meine Top 2, ja.
Auf jeden Fall auch ein sehr guter Moment, der einen mit so gemischten Gefühlen, also in diesem mulmigen Gefühl im Bauch gegenüber Joel und dieser Beziehung zwischen den beiden zurücklässt. Was, finde ich, tatsächlich auch ein sehr gutes Staffelende ist. Also stimme ich dir auch vollkommen zu.
Ja. So, und bevor wir dann ja eigentlich zu Mammons Highlight kommen und wir gucken, ob wir dann das teilen, kommen wir noch zu unserer Flop 1. Also, was hat uns am wenigsten gefallen? Und auch hier macht Maggie den Anfang.
Ja, am meisten gestört hat mich das, was Mammon tatsächlich, glaube ich, auf seiner Top 4 oder sowas vorhin hatte.
ja.
Mir waren es zu wenig Pilzmenschen tatsächlich. Gerade im Zusammenhang von dessen, was ja eigentlich Ziel dieser ganzen Serie ist oder Ziel der Mission sozusagen ist, dass Ellie einem Impfstoff dienen soll, hat man für meinen Geschmack dann zu wenig die Notwendigkeit gesehen dafür. Also die Pilzmenschen hatten zwei riesengroße Auftritte. Einmal mit dem Abgang von Tess, als sie in die Luft gejagt worden sind, da hat man diese Masse und auch diese Konnektivität unter denen halt gesehen. Und in dem Moment, als sie aus dem Boden rausgebrochen sind in Folge 5. Sonst sind sie ja eigentlich nur mal so ein bisschen vereinzelt aufgetaucht in den letzten Folgen, eigentlich kaum, außer in dem Flashback, als wir gesehen haben, wie vermutlich Ellie zu ihrer Resistenz gegen den Pilz gekommen ist. Deswegen muss ich sagen, für mich war es dann doch ein bisschen zu wenig diese Präsenz, ja, ich gebe dir recht, Mammon, es muss nicht ständig sein, dass du dich vor denen versteckst oder dass du da irgendwie rumschleichst oder sowas, aber so die Gefahr war dann auch nicht so richtig spürbar. Im Prinzip war die einzige Gefahr die anderen Menschen. Das waren The Last of Us, die sich gegenseitig irgendwie ankragen wollen. Aber dass man jetzt irgendwie wirklich einen Impfstoff braucht, war dann auch nicht mehr ganz so offensichtlich. Geht in die Wälder, da ist es ruhig. Also da hast du wirklich keinen einzigen von diesen Viechern gesehen, obwohl es heißt, dass da noch versprengte Gruppen sind und dass sie sich zwar auf diesen Großstädten konzentrieren und so weiter, das wurde ja auch alles erklärt, aber trotzdem gibt es diesen Scheiß überall.
Ja, das stimmt einerseits schon, andererseits finde ich, hat es ein bisschen zum Titel der Serie gepasst, The Last of Us, also es geht um die letzten Überbleibsel der Zivilisation. Und zum anderen glaube ich, dass nach 20 Jahren dann die Menschen dann doch irgendwie verstanden haben, wie man sich von diesen Pilzmenschen fernhält. Es sei denn natürlich, man ist die verrückte Nachbarin aus Two and a Half Men. Dann kehrt man solche Probleme unter den Teppich und dann passiert sowas, was wir gesehen haben. Aber wir sehen es ja auch in Folge 6. Joel und Ellie werden erstmal abgecheckt, ob sie infiziert sind oder nicht. Und wenn sie infiziert gewesen wären, wenn sie an Ort und Stelle erschossen worden. Und entsprechend kann ich das dann auch verstehen, dass es dort, wo es noch Überlebende gibt, weit und breit keine Pilzmenschen gibt. Also es wird dann auch mal im Nebensatz erklärt, die Pilzmenschen sind gerne in den Städten, weil es da ganz viele Opfer gibt und überall sonst nicht. Also naja, ich glaube, für mich hat dann diese Erklärung auch einfach gereicht, weil ich die anderen Aspekte der Serie besser fand.
Ja. Ja, aber Maggie hat ja eigentlich in ihrer zweiten Folge bemängelt, dass zu wenig Pilzmenschen zu sehen sind. Deswegen ist das jetzt hier keine Überraschung. Ich persönlich finde auch, dass man noch ein bisschen verschiedene Arten zumindest halt zeigen könnte oder dass manchmal die Gefahr ein bisschen besser hätte rüberkommen können. Aber ja, kann jetzt auch deine Ansicht verstehen, Mauer. Ja.
Es ist immer noch Meckern auf hohem Niveau. Also mir hat die Serie auch so gefallen, trotz des wenigen Auftauchens. Aber es ist für mich halt immer noch so ein bisschen der Punkt, der mich dann doch so ein bisschen gestört hat.
Magst du persönlich Pizza Fungi?
Alles mit Pilzen.
Siehst du? Ich nicht.
Okay, Mauern, dann deine Flop 1.
Meine Flop 1 war Folge 7. Also das war für mich eine Filler-Episode. Da ging es um Ellie und Riley. Die hat für mich auch so thematisch überhaupt keinen Sinn gemacht, weil Joel da im Wachkoma ist und es dann gepasst hätte, wenn man dann einen Fiebertraum von ihm gesehen hätte, dass man dann diese Situation dazu nutzt, um uns Ellie näher vorzustellen und ihren Background. Das hat irgendwie so für mich überhaupt nicht gepasst. Und zum anderen wird jetzt zwei Folgen später wieder auf diese Folge eingegangen, beziehungsweise in der zweiten oder ersten oder zweiten Folge erzählt ja Ellie, dass sie schon mal jemanden umgebracht hat oder es wird angedeutet. Und hätte man diese Folge 7 nicht gehabt, wäre ihre letzte Szene in Folge 9 so viel stärker gewesen, wenn sie dann Joel erklärt, wer ihr erstes Opfer war oder wen sie umgebracht hat oder der erste Mensch, dem sie das Leben genommen hat. Aber wir kriegen es in Folge 7 en Detail gezeigt und entsprechend hatte das für mich irgendwie so keinen Mehrwert. Also es wurde öfter schon angedeutet und dann wurde es uns aber nochmal wirklich sehr detailliert gezeigt und was uns damit gezeigt werden sollte, habe ich dann auch nicht so wirklich verstanden. Also es wäre jetzt so eine Folge, die ich in der zweiten oder dritten Staffel vielleicht gebraucht hätte, um so ein bisschen den Hintergrund von Ellie näher gebracht zu bekommen, aber hier war es dann so, thematisch nicht gepasst, vom Inhalt her super uninteressant und entsprechend ist es auch so eine Folge. Wenn das Folge 6 gewesen wäre, hätte ich gesagt, das war's.
Ja, ich muss dir da zustimmen. Also es hat mich auch so ein bisschen rausgerissen und ich hätte auch lieber gesehen, wie sie um Joels Leben kämpfen. Dann wäre auch diese Wunderheilung nicht notwendig gewesen, weil dann hat man eine komplette Folge gehabt, in der man halt irgendwie versucht, ihn von seinen Wunden zu heilen. So.
Ich stimme immer noch mehr zu, denn das ist eigentlich auch meine Flop 1. Also ich habe jetzt so Date in the Mall, aber jetzt mal so. Obwohl es an sich, das fand ich okay, aber wie du es schon eingeordnet hast, die Folge an sich, wann sie kommt, was wollte mir die jetzt sagen? Wir wussten schon, dass Ellie in irgendeiner Weise einen Schmerz hat, so, und das hat irgendwie nicht so richtig so vom Zeitpunkt her reingepasst und auch wenn die Folge jetzt an sich jetzt wahrscheinlich nicht die schlechteste war, aber trotzdem, was sollte das, ja, tatsächlich.
Also wir haben ja da auch noch gemutmaßt, wie kann Ellie denn so ein fröhlicher Mensch sein, wenn sie jemanden umgebracht hat? Wir haben, also ich glaube, meine Mutmaßung war ja, dass Riley auch immun gewesen sein muss. Aber entsprechend hat es dann auch gar nicht gepasst. Also sie wird uns die ganze Zeit als fröhliches Wesen verkauft und hat sie ihre beste oder ihre Liebhaberin oder ihre Freundin umgebracht. So, okay. Es macht keinen Sinn. Ja.
Ja, also ich, genau, an der Stelle habe ich jetzt keine Background-Story eigentlich zu Ellie gebraucht. Und ja. Nee. War.
Einer dieser Filler-Folgen, von denen ich vorher gesprochen habe. So die, die es für mich jetzt persönlich nicht in dieser Serie gebraucht hat. Man hätte auch Kansas straffen können zu einer Folge. Ja.
Und das tatsächlich hätte sehen das.
Ein bisschen flüssiger gemacht.
Tatsächlich sehen das die Spiele anscheinend ähnlich, denn da ist es nur ein DLC und ist gar nicht Teil des eigentlichen Spiels, sondern man kann es als zusätzlichen Content runterladen und das dann spielen. Und wow, ich weiß nicht, das hätte hier vielleicht auch besser gepasst, so als Zwischenhappen zwischen den beiden Staffeln. Nehmen wir nochmal Ellie, aber ja, sowas irgendwie da am Ende, selbst als erste oder als zweite Folge wäre das ja okay gewesen, irgendwie, finde ich, aber.
Als siebte Folge, so kurz vorm Ende. Als
irgendwie komisch, ja. Genau. Wir kommen jetzt zur Top 1 und das ist die Top 1 von Mammon, denn Maggie's und meine Top 1 war ja schon. Das waren Bill und Frank, haben wir ja gerade eben schon ausführlich drüber geredet. Das heißt, ich hatte kurz noch überlegt, ich glaube, ich weiß, was deine Top 1 sein könnte, aber überrasche mich.
Ja, wir könnten es ja auch so machen. Was vermutet ihr denn?
Schreib's auf dem Zettel oder so. Und ja, heißt dann hoch. Ich habe nämlich keine Idee, muss ich tatsächlich.
Ich kann mich an was erinnern, was er bei uns geschrieben hat, deswegen. Kann man das lesen? Okay.
Okay, ja. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil. Meine Top 1 wurde eigentlich auch schon erwähnt, aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt sage, das ist meine Top 1, dann haben wir mit der Flop 1 aufgehört. Ach so. Und dann dachte ich mir, nee, dann sage ich lieber nichts, dann hören wir doch mit der Top 1 auf.
Ah ja, okay.
Meine Top 1 ist auch das Staffelfinale.
Ah.
Ja. Ich
dachte das hier. Kann man das
ich lesen? Nicht lesen.
Gespräch Tommy und Joel. Tommy?
Ja, auch.
Du hast irgendwann mal geschrieben, die Szenen zwischen den beiden so gut fandest. Aber gut.
Hat nicht mal in deine Top 5 geschafft.
Nee. Es gab so viele gute Aspekte in dieser Serie. Nee, Gespräch zwischen Tommy und Joel war auch ganz cool. Aber wenn ich jetzt das so mit meiner Top 1 vergleiche, dann liegen da schon Welten dazwischen. Das hat für mich so ein rückwirkend die Serie definiert. Also wir verfolgen Joel und Ellie und das sind für uns die Protagonisten, also die Guten, die sich gegen Zombies wehren müssen, gegen Kannibalen, gegen Vergewaltiger und allem. Und es hat mich dann aber so an den Satz oder an so einen Spruch von George R. R. Martin erinnert, der gesagt hat, die Geschichte des Helden ist die Geschichte des Bösen aus der anderen Seite erzählt. Und das trifft hier echt super zu auf Joel. Wir sehen, wie er ein Krankenhaus niederschießt, einen Arzt in den Kopf schießt, Schwestern bedroht und Ellie der Chance beraubt, ihren Lebenssinn zu erfüllen und die Menschheit aufgibt, nur damit er seinen eigenen Schmerz nicht nochmal durchleben muss. Und darüber hinaus merken wir, wie egoistisch er eigentlich ist, indem er sogar dann auch noch Ellie anlügt. Und er lügt sie an und sie entscheidet sich, ihm zu glauben. Also ich vermute mal, dass sie in dem Moment auch weiß, dass er lügt, aber für sie ist es einfacher zu sagen, okay, genau so war's. Und also es wirkt so, als würde Ellie ganz genau wissen, er erzählt mir Scheiße, aber er ist mein Beschützer, er ist der wegen dem ich so lange schon überlebt habe, deswegen glaube ich ihm jetzt in diesem Moment. Und ich glaube, das ist so ein Konflikt, der uns noch lange beschäftigen wird oder der die beiden noch lange beschäftigen wird. Und entsprechend war das wirklich eine sehr starke Folge. Es waren nur 40 Minuten, aber es hätte gar nicht mehr gebraucht. Also die Folge hat für mich auch die Serie nochmal komplett verändert. Und die Folge könnte ich mir auch hunderte Male anschauen, obwohl der Twist schon verraten ist, aber die Folge war wirklich extrem gut. Also Folge 7 hat sie ein bisschen versaut, aber wenn ich jetzt nur die Folge 9 losgelöst von allem sehen muss, würde ich sagen, da kann man nichts besser machen.
Ja, ist auf jeden Fall passend, wenn wir mit dem Ende enden. So ganz stimme ich dir natürlich trotzdem nicht zu, weil es nur das Zweitbeste war, aber trotzdem ein guter Punkt.
Und ich kann auch gerne erklären, warum es zum Beispiel bei mir nicht in den Top 5 gelandet ist.
Aha, jetzt bin ich
weil ich mich einfach so insgeheim geärgert habe, dass Joel diese Entscheidung getroffen hat, sie anzulügen. Also es ist keine Entscheidung, also es ist natürlich super gut gemacht, dass er das tut und ihr so gnadenlos aus Eigennutz irgendwie ins Gesicht lügt, um sie nicht zu verlieren, weil er Angst hat, dass sie natürlich die Wahrheit nicht irgendwie ihm verzeihen kann. Und weil mich die Figur geärgert hat, habe ich mich dafür entschieden, das einfach für die Listen zu ignorieren. So.
Das ist halt so eine kleine Notlüge, die er da erzählt hat. Also.
Eine kleine, ganz.
Ja, eine klitzekleine.
Ja.
Aber es ist mega stark, dieser moralische Konflikt auch als Zuschauer, den man da einfach in sich hat, weil man es irgendwie verstehen kann, wie er sich entscheidet. Man versteht irgendwo auch, dass er sie anlügt. Und ich habe mich einfach trotzdem irgendwie so geärgert und dachte mir, boah, das wird das in Grundfesten, was ihr da zusammen aufgebaut habt, untereinander zerstören. So. Und ja, das einfach. Und ja, super gut, aber ja. Ich hadere da halt mehr. Es ist für mich auch ein Flop vom Charakter und ein Top von der Serie. So, und deswegen hat es auf beide Listen nicht geschafft.
Ja, also wenn er sich da mal plappert, ja, das kann auf jeden Fall die Beziehung zwischen den beiden kosten. Das, ja. Ja, die Leute da im Krankenhaus niedergeschossen. Oh, was habe ich nochmal erzählt? als ich da dich rausgeholt habe. Ja, nee, also das kann man, das ist auf jeden Fall auch ein guter Startpunkt dann für, oder ein gutes, unausgesprochenes Konfliktherd zwischen den beiden, der sicherlich uns noch beschäftigen wird, ja. Und das auch wenn auch sie sich, wenn sie sagt, so dass sie, also wie du meintest, ich glaube das auch, dass sie sich so ein bisschen denken kann, dass er gerade lügt, aber ich glaube, den Ausmaß von dem, was er getan hat, den kann sie sich trotzdem nicht vorstellen, auch wenn sie schon viel mit ihm verbracht hat. Das ist ja auch noch so, dass.
Zum Beispiel auch Marlene.
Ja.
Dass er Marlene bewusst erschossen hat, damit sie Ellie nicht verfolgt.
Ja.
So, ich glaube, das ist somit wahrscheinlich das, was für Ellie vermutlich am schwersten wiegt. Das ist die Verbindung zu ihrer Mutter.
Ja.
Ja, ja, das ist halt an Kaltblütigkeit nicht zu überbieten. Also, ja. Ja. Also, wovon ich auch ein riesengroßer Fan bin, ist, wenn Serien oder Staffeln nicht mit einem Cliffhanger aufhören. Alle Handlungsstränge der ersten Staffel werden auch beendet. Hier hast du dann auch ein Ende, womit du leben kannst. Also wenn die Staffel aufgrund von, oder die Serie aufgrund von Erfolgslosigkeit eingestellt werden würde, hätten wir ein sehr befriedigendes Ende.
Ja.
Also,
ja. No.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also deswegen ein gelungener Abschluss.
Aber nicht so schön wie Erdbeeren pflücken.
Nicht so schön wie Erdbeeren pflücken und verspeisen, ja. Aber gut, ich glaube.
Du sollst eine Petition für ein Spin-off für Bill und Frank starten.
Ja. Ja.
Sie wurden ja auch älter geschminkt. Ne? Also das heißt, sie könnten jüngere Versionen von sich selbst spielen.
Es gibt 20 Jahre zu erzählen.
So eine Miniserie, keine Ahnung, so 5 Folgen, 20 Minuten mit Bill und Frank.
Ja, eben, genau, das reicht auch, ja. Mehr so, könnte ja auch eine Sitcom sein, so in einem etwas kürzeren Format. Ja. Nee, aber ich glaube, damit sind jetzt schon relativ lang hier drin. Ich glaube, damit können wir unser Resümee zu oder unser Fazit zu Last of Us auch belassen. Wir haben auch ja darüber geredet, dass wir die zweite Staffel ziemlich sicher auch gucken wollen. Und obwohl wir müssen eigentlich noch ein abschließendes Fazit, glaube ich, trotzdem machen. Einfach nur ganz kurz nochmal eine Bewertung auf der Mammonschen fünfstufigen Skala. 5 Trauerspiel, 5 ist Trauerfeier, 4 ist Firmenjubiläum. Jetzt mache ich eigentlich Zahlen davor. Die goldene Mitte, so ungefähr ausgeglichene Wertung, wäre die Hochzeit. Dann das zweitbeste ist der Uni-Abschluss oder die Feier dazu. Und das beste Fest ist der 30. Geburtstag. Maggie, da du immer begonnen hast, beginnst du jetzt auch nochmal abschließend für dich. So lässt du was.
Wenn ich meine Lieblingsfolgen nur nehmen würde, dann wäre es auf jeden Fall Mamons 30. Geburtstag. Dadurch, dass es aber leider, muss man sagen, diese Schwächen und diese Filler-Folgen gibt, ist es dann der Uni-Abschluss.
Jo, alles gut, Mamon.
Also wir haben diese drei unglaublich schlechten Folgen, wobei Folge 4 und 5 sehr, sehr schlecht waren. Folge 5 noch ein bisschen gerettet wurde und Folge 7 okay war. Die hätte ich nicht gebraucht, die hat mich jetzt auch nicht groß gestört, aber naja doch, im Endeffekt hat sie mich dann doch groß gestört. Also sagen wir mal, wir hatten diese drei Folgen, die man hätte weglassen können. Wir haben dafür aber auch grandiose Folgen gehabt. Also ich fand auch Folge 1 mit dem Prolog unglaublich gut und du hast immer mal wieder Folgen gehabt, die dich haben mitfiebern lassen. Alles in allem würde ich sagen, es ist der Uni-Abschluss, also eine sehr positive Serie, also die habe ich sehr, sehr positiv aufgenommen. Die absolute Offenbarung war es noch nicht, das kann ja mit den nächsten Staffeln kommen, aber ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung geben, sich die Serie anzuschauen. Es ist trotz der Thematik sehr ruhig erzählt, das hat mir ganz gut gefallen. Und hier und da hat es dann doch an Tempo aufgenommen. Also das heißt, es ist eine von diesen Serien, die man wirklich bewusst schauen muss. Also es gibt auch Serien, die man nebenbei laufen lassen kann. Das ist auf jeden Fall keine davon, sondern das ist schon immer das Highlight der Woche für mich gewesen. Also entsprechend Empfehlung, Uni-Abschluss, ja, das könnte man sagen, ja.
Ja, und auch da sind wir uns einig. Ich habe noch kurzfristig überlegt, ob ich vielleicht sogar auf die Hochzeit gehe, aber letztendlich ist dann so ein Ende, also auch nicht wirklich, weil war schon die ganze Zeit eigentlich beim Uni-Abschluss. Und wie es auch bei so einem Uni-Abschluss ist, auch so, zwischendurch war vielleicht nicht immer alles gut, aber wenn man dann endlich die Arbeit abgegeben hat, dann ist einfach alles toll. Und deswegen, weil hier auch das Ende eben auch so gut war, das wertet ja sowas nochmal auf. Also, wenn wir jetzt mit einer Folge 7 Qualität geendet hätten, dann wäre es so gewesen, okay, dann wäre es vielleicht doch bei der Hochzeit rausgekommen, aber so haben wir doch den Uni-Abschluss doch in der Tasche, ja, bei mir. Und wird auch eine klare Empfehlung. Und ich freue mich auch schon tatsächlich auf die nächste Staffel, dadurch, dass wir eben auch so ein gutes Ende hatten. Ja. Genau. Jetzt können wir aber dann wirklich zum Ende kommen. Wie gesagt, wir sind schon relativ lang. Ich bedanke mich wieder bei allen Zuhörern und auch Zuschauern. Ihr könnt gerne auf YouTube kommentieren. Ihr könnt uns einen Daumen hoch auf YouTube geben. Ihr könnt uns bei Spotify bewerten. Ihr könnt uns bei Apple Podcasts bewerten. Ihr könnt uns auf Instagram folgen. Und mir ist aufgefallen, dass ich das noch nie in die Folgenbeschreibung. Ich kann da auch einfach ja das Instagram, den Link zu unserem Instagram reinposten. Das werde ich diesmal hoffentlich nicht vergessen. Und da könnt ihr Stories sehen, uns persönlich schreiben. Zumindest zwei von uns, die öfters mal reingucken. Und ja, ansonsten könnt ihr auch die Folgen kommentieren und so weiter und so fort. Und tut das gerne, empfehlt uns weiter über Mund-zu-Mund-Propaganda oder einfach so weiterschicken. Guck mal, die Deppen, die haben das und das über die Folge gesagt, genau so. Aber sachlich bleiben. Ja, Depp ist schon unsachlich, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann auch Depp ein bisschen Hate vertragen. Depp ist
noch liebevoll. Eine liebevolle Beschimpfung.
Eine liebesvolle Beschimpfung, genau. Das wäre, wenn dann das, was wir uns am ehesten noch wünschen. Und ja, ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wir werden wahrscheinlich nächste Woche was beenden oder weiterführen, was wir noch nicht beendet haben, nämlich Watchmen, bis wir dann auf die nächste Serie uns stürzen. Also, bis wir eine aktuelle Serie gefunden haben, auf die wir uns stürzen. Eher so. In diesem Sinne bedanke ich mich und ein letztes Mal für diese Staffel mit einem fröhlichen Fungiole.
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 Ciao.
Ciao, ciao.